seinen Zeiten als Staatssekretär zu Beginn der rot-grünen Regierung unter Oskar Lafontaine. Heiner Flassbeck ist heute Chefökonom der UNCTAD. Er hat bereits 2001 auf einem ähnlichen großen Kongress bei uns hier eine damals sehr spannende und aufregende Rede gehalten. Ich bin mir sicher, dass wir heute etwas Ähnliches erleben werden. Und jene, die vielleicht jetzt nicht zuhören können oder das eine oder andere nicht mitbekommen, kann ich auch sagen, in der nächsten Woche wird sein neues Buch erscheinen. Es hat den vielsagenden Titel "Gescheitert, warum die Politik vor der Wirtschaft kapituliert hat". Heiner Flassbeck, herzlich willkommen für die Keynote-Speech.
Aber wir wollen natürlich auch diejenigen, die dann direkt im Anschluss an Heiner Flassbeck eine Diskussion veranstalten, recht herzlich begrüßen, insbesondere Daniela Dahn, Alexander Buskalin, Saskia Sassen, von der ich nicht weiß, ob sie schon hier ist, und Frank Psirske. Die wird dann der Malte Kreuzfeld, der das moderieren wird, im Einzelnen vorstellen. Viel Vergnügen und gute Arbeit.
Ja, vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Tat will ich heute versuchen, und ich muss jetzt leider ein bisschen überziehen, die 8 Uhr, die mir gesetzt waren, weil wir etwas später anfangen. Kann man mich hören so? Geht es besser? Ich werde ein bisschen überziehen müssen, aber ich werde versuchen, so kurz wie möglich zu sein. Nur es macht ja auch keinen Sinn, wenn ich jetzt so ganz schnell rede, weil die Dinge sind ziemlich komplex und Sie wollen ja ein bisschen was verstehen von dem, was ich sage. Der Punkt ist, es gibt in der Tat eine sehr komplexe Situation, es gibt viele Erklärungen und ich will versuchen, so ein bisschen eine Linie hineinzubringen. Nun, lassen Sie mich mit einer einfachen Beobachtung beginnen. Ich bin heute von Genf hier in Berlin-Tegel gelandet und als ich vom Flughafen in die Stadt fuhr, sah ich ein großes Plakat. Da stand natürlich in Englisch, ich übersetze es jetzt mal, "Willkommen im Land der Ideen". Dachte ich, nun, sehr gut, Deutschland hat es kapiert. Ich kann eigentlich umkehren, zurückfahren und international berichten, Deutschland hat es verstanden. Das Land der Ideen, wir brauchen Produktivität, wir brauchen Leute, die Dinge anpacken, etwas Vernünftiges tun und dafür sorgen, dass alle Menschen ihre Lebensverhältnisse verbessern können. Dann schaute ich aber nochmal hin, so im Vorbeifahren, und dann sah ich, darunter stand dummerweise Deutsche Bank. Da dachte ich dann halt, irgendwas mit den Ideen kann ja doch nicht so ganz stimmen. Denn so viele Ideen hat die Deutsche Bank ja nicht produziert in letzter Zeit. Dann habe ich mich in der Tat gefragt, wo sind eigentlich die Ideen dieser Bank oder dieser Banken? Ich will nicht nur die Deutsche Bank ansprechen, es geht ja um eine ganze Bankenlandschaft, es geht nicht nur um die offizielle Bankenlandschaft, es geht um ein Schattenbankensystem, das sich in dieser Welt aufgebaut hat, inklusive Hedgefonds und alle anderen, die aber alle das Gleiche tun. Und deswegen ist es im Grunde doch wieder ganz leicht zu verstehen, und Sie werden es gleich verstehen, weil die alle das Gleiche tun und alle etwas tun ohne jede Idee. Ohne jede Idee. Das ist das Wichtige, dass wir begreifen, dass das, was die da getan haben, vollkommen fantasielos war. Es war fantasielos, es war langweilig und es war gefährlich und es war dazu noch unproduktiv. Es war vollkommen unproduktiv. Und das ist das, was in der aktuellen Diskussion vollkommen fehlt. Man spricht nicht mehr darüber, was die da eigentlich getan haben. Man sagt, ja, die haben was Böses gemacht. Aber was sie da eigentlich gemacht haben, sagt man nicht. Und ob das notwendig war, was sie da gemacht haben, sagt auch keiner so richtig. Darüber müssen wir reden. Was war die Idee? Was war die Idee von Herrn Ackermann, mit der er 25% Rendite auf das Eigenkapital erzielen wollte? Gab es da irgendeine Idee? Was war produktiv an seiner Idee? War es zum Beispiel, lassen Sie sich ein paar Beispiele sagen, war es zum Beispiel eine gute Idee und war es produktiv, deutschen Firmen, die in der Vergangenheit immer mit relativ viel Eigenkapital ausgekommen sind, plötzlich übernehmen zu lassen von sogenannten Private Equity Funds, die ja das Gegenteil tun von dem, wie sie heißen. Sie heißen Private Equity, aber die nehmen Private Equity nicht. Die geben nicht Private Equity, sondern die nehmen Private Equity, indem sie diese Firmen nämlich ganz hoch verschulden Und dann sind diese Firmen natürlich unglaublich anfällig für in der nächsten Krise und gehen wahrscheinlich bankrott. War das eine gute Idee? War das produktiv? Oder war es eine gute Idee, den amerikanischen Häuslebauern einzureden, dass die Hauspreise in den USA immer steigen werden, von nun an für immer? Es gibt in der Tat mathematische Modelle, auf denen viele dieser Berechnungen der wunderbaren Renditen dieser ganzen Derivate und Zertifikate beruhten. Und diese mathematischen Modelle kennen keinen Rückgang der Hauspreise. Sie kannten keinen Rückgang der Hauspreise in alle Zukunft. Und die waren immer darauf aufgebaut, die amerikanischen Hauspreise werden für immer steigen. Und war es eine gute Idee, den amerikanischen Häuslebauern zu sagen, die Hauspreise werden immer steigen und darauf aufzubauen, eine Renditeerwartung in der Größenordnung von 10, 15 oder 20%? Wie konnte man erwarten, dass das jemals gut gehen würde? War es eine gute Idee, den Menschen in Ungarn zum Beispiel, ein anderes Feld der Spekulationen, den Menschen in Ungarn zu sagen, sie sollten sich in Schweizer Franken verschulden? Das haben sie nämlich getan, zu einem unglaublichen Mengen, oder in Island genau das Gleiche. War das eine gute Idee, denen zu sagen, nehmt doch eure Hypotheken in Schweizer Franken auf? Wobei der Mechanismus so war, dass gleichzeitig ihre eigene Währung dadurch zerstört wurde sozusagen, weil sie aufgewertet hat und ihre Exporte kaputt gemacht wurden, sodass sie sich selbst mit dem einen Bein das andere Bein weggetreten haben. War das eine gute Idee? War das produktiv? Nun, es war nicht produktiv offenbar. War es eine gute Idee, ganz besonders viel Geld in Rohstoffmärkte zu stecken, zu spekulieren auf steigende Rohstoffpreise oder steigende Ölpreise? Was war daran produktiv? Was passiert, wenn plötzlich ganz viele Menschen Weizen nachfragen, obwohl sie diesen Weizen gar nicht haben wollen? Sie wollten ihn ja nur auf dem Papier haben. Natürlich wird jeder Produzent in dieser Welt, der wirklich Weizen produziert, wird sagen, oh, wenn plötzlich die Preise da von diesen Spekulanten hochgetrieben werden, dann kann ich meinen Weizenpreis ja erhöhen. Nur dummerweise gibt es am Ende der Kette Menschen, die Weizen brauchen zum Leben. Ach, so ein Wunder. Es gibt Menschen, die brauchen Weizen zum Leben, die nicht Weizen nur in ihren Portfolios haben, sondern sie brauchen ihn richtig zum Leben. War das produktiv? War das eine gute Idee? Sicherlich nicht. Das waren alles keine Ideen. Es gab keine einzige gute Idee in diesem ganzen großen Casino. Es gab keine einzige gute Idee. Es war alles immer das gleiche primitive Spiel. Man nimmt ein bisschen Geld und leiht sich noch ganz viel Geld dazu und mit diesem ganz vielen Geld geht man ins Casino. Man kann sich das ganz leicht vorstellen, und das ist absolut realistisch, wie ich das jetzt sage. Wenn wir heute Abend uns alle nach dieser Veranstaltung entschließen, in ein Spielcasino zu gehen in Berlin und uns ganz viel Geld dafür leihen, und dann spielen wir alle den ganzen Abend und reden uns alle ein, wir verdienen 25%. Dann ist das so, wie das, was in den letzten Jahren im internationalen Finanzmarkt passiert ist. Das ist genau das, was passiert ist. Wir haben ein riesiges Casino aufgebaut, und in diesem riesigen Casino haben Leute gespielt und sie haben uns eingeredet, es sei ein Spiel, ein reales Spiel, bei dem alle gewinnen können. Aber das war es niemals. Es war ein Nullsummenspiel. Und es ist jetzt aus dem Nullsummenspiel ist jetzt ein Negativsummenspiel geworden. Jetzt verlieren wir alle, weil diese Leute so getan haben, als könnten wir etwas rausholen aus einem Casino. Man kann aus dem Casino nichts rausholen. Und das, was sie zwischenzeitlich rausgeholt haben, das musste natürlich bezahlt werden. Klar, das wurde bezahlt. Die hohen Weizenpreise hat ja jemand zahlen müssen. Die hohen Ölpreise hat jemand bezahlt. Nur es konnte nicht funktionieren, weil man nicht auf Dauer hohe Ölpreise bezahlen kann, weil man nicht auf Dauer extrem hohe Weizenpreise bezahlen kann. Es konnte nicht funktionieren, weil die Hauspreise auch in den USA nicht auf Dauer steigen können, weil die Menschen sich nicht auf Dauer Häuser dann zu diesen Preisen leisten können. Es konnte nicht funktionieren, weil man nicht auf Dauer aufgewertete Währungen haben kann, weil die Exportwirtschaft der betroffenen Länder kaputt machen. Deswegen konnte es nicht funktionieren. Und deswegen ist das die entscheidende Ursache der Krise. Die entscheidende Ursache der Krise ist, dass die Regierungen dieser Welt es zugelassen haben, dass ein solches Spiel gespielt wird. Man sagt ja im Casino so schön, es gibt das große Spiel und das kleine Spiel. Die haben das supergroße Spiel gemacht. Es war das supergroße Spiel, das aber genau die gleiche Logik hat wie jedes andere Casinospiel, nämlich man kann dabei nichts gewinnen, man kann keine Rendite erzielen und man kann schon gar keine 25% erzielen, weil einfach keine Idee dahinter ist, weil nichts produktiv ist und weil man nichts dazu beiträgt, dass sich der Lebensstandard der Menschen verbessert. Das ist wichtig, glaube ich, das zu verstehen, weil ich ein bisschen Kritik üben muss an dem Gesamtthema des Kongresses. Ich glaube, es ist nicht der Kapitalismus als solcher gescheitert oder sagen wir die Marktwirtschaft. Es ist das gescheitert, was wir daraus gemacht haben in den letzten 20 Jahren. Seit der Gegenpol fehlt, seit das Gegengewicht fehlt, hat man dieses System extrem über die Stränge schlagen lassen. Man hat einen Finanzkapitalismus aufgebaut, und das würde ich davor setzen. Man hat einen Finanzkapitalismus aufgebaut, der jenseits allen Vernünftigen war, der jenseits dessen war, was irgendeine Wirtschaft dieser Welt ertragen kann. Und das müssen wir fundamental korrigieren, und zwar viel fundamentaler, als es derzeit diskutiert wird. Ich komme darauf noch zurück. Was derzeit diskutiert wird, ist im Grunde absolut lächerlich. Nun, was ist passiert? Das ist in meinen Augen, wie gesagt, die entscheidende Ursache. Die entscheidende Ursache ist insofern schon, man kann schon sagen, es ist Gier. Natürlich ist es Gier. Aber es ist auch die Gier von vielen einzelnen Menschen. Es ist nicht nur die Gier der großen Banker. Machen wir uns nicht vor, es gab ganz viele Leute, die sich da haben hintreiben lassen, zu sagen, oh, warum soll ich überhaupt arbeiten, wenn ich doch in dieser Geldmaschine, ich muss doch nur mitspielen mit dieser Geldmaschine, wenn ich da 20% wie nichts erzielen kann. Man hat Pensionsfonds geschaffen per Staat, nicht nur auf Druck der Lobby, aber auch die Politiker in Deutschland haben sich in den letzten 10 Jahren entschlossen, unser Pensionssystem, ein hochbewährtes Pensionssystem umzustellen, in der Hoffnung, wenn man die Menschen auf die Kapitalmärkte treiben würde, dann würde es besser gehen. Noch nichts haben wir dazu gehört bisher. Aber es ist inzwischen so, dass viele Menschen in den USA und anderswo, die in stärkerem Maße, in Lateinamerika vor allem, die in stärkerem Maße von privaten Fonds abhängig sind, wieder in Armut zurückfallen und vom Staat wieder aufgenommen werden müssen, weil diese privaten Pensionssysteme fundamental versagen. Und es werden noch viel mehr versagen jetzt in der Finanzkrise, in der wir leben. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Es war auch die Politik, es war nicht nur die Gier, natürlich war es die Gier. Aber sie war die Politik, die diese Gier gefördert hat. Es war die Politik, die diese Gier mitgemacht hat. Es war die Politik, die uns eingeredet hat, die Globalisierung macht alles neu. Alles ist anders, wir müssen uns völlig anders verhalten. Arbeiten ist langweilig, arbeiten ist uninteressant. Und Lohn brauchen wir schon gar keinen mehr. Das müssen wir begreifen, dass wir da auch entscheidende Fehler gemacht haben. Und ich will zu ein paar Vorurteilen, die in der Öffentlichkeit so rumgehandelt werden, ein paar Worte sagen. Weil mir wichtig erscheint, dass wir klar sehen, was sind die Ursachen, was sind nicht die Ursachen. In meinen Augen ist zum Beispiel diese These, die die Bundeskanzlerin und die auch Herr Steinbrück vertritt, zu sagen, es war die amerikanische Geldpolitik, es war Herr Greenspan, der zu viel Geld in die Welt hineingeschoben hat, die ist meines Erachtens nicht zu halten. Die hat nichts damit zu tun. Warum hat sie nichts damit zu tun? Nur aus vielen Gründen. Der wichtigste Grund ist, dass amerikanisches Geld überhaupt nicht nach Europa fließt. Es fließt kein Geld, keine Liquidität. Es ist etwas ganz anderes passiert, was ich nachher erläutern werde. Aber es ist kein Geld geflossen, keine Liquidität. Die Europäische Zentralbank hat ihre Politik gemacht und die war lange nicht so wie die amerikanische. Und die Japaner haben Nullzinsen schon seit 15 Jahren und es ist nichts passiert, nichts dergleichen, eine Casino-Mentalität entstanden. Nein, es braucht mehr dazu. Es braucht immer auch die Politik, die es zulässt, dass diese Mechanismen greifen, dass man dieses Casino massiv fördert. Das war nicht eine allgemeine makroökonomische Politik. Das ist nämlich nur eine Erklärung, die man deswegen aus der Schublade holt, weil sie so schön einfach ist und uns quasi sagt, ach, es war ja doch wieder der Staat. Es waren gar nicht die Banker, es war nicht Herr Ackermann mit seinen 25%. Nein, es war der Staat, der hat die falsche Politik gemacht, die Märkte haben nur darauf reagiert, es hat gar nichts damit zu tun. Das ist vollkommen falsch. Es ist nicht nur falsch, es ist auch noch gefährlich. Weil Sie haben gestern gesehen, die Europäische Zentralbank macht jetzt die gleiche Politik. Die europäischen Zinsen sind inzwischen bei 1,5%. Also müsste man konsequenterweise sagen, oh, da droht bei uns jetzt die Inflation. Und in der Tat, Herr Steinbrück und Frau Merkel haben es auch schon gesagt, bei uns droht jetzt Inflation. Das ist das gefährlichste aller Vorurteile. Bei uns droht genau das Gegenteil. Ich komme auch darauf noch nachher zurück. Es droht Deflation. Das hat mit Inflation überhaupt nichts zu tun. Es droht Deflation. Und jeder, der jetzt sagt, es gibt Währungsreform und Währungsschnitt, es ist, glauben Sie mir, glattes, dummes Zeug. Es hat nichts damit zu tun. Es ist eine sehr gefährliche Situation, eine äußerst dramatische Situation. Aber mit Inflation und Währungsschnitt und solchen Dingen hat es nichts zu tun. Man will uns nur wieder weismachen, es sind die Mechanismen, die immer schon schiefgegangen sind, die diesmal auch schiefgegangen sind, dass wir nämlich, auch darauf komme ich noch zurück, über unsere Verhältnisse gelebt hätten und deswegen wir alle in die Inflation reifen. Nein, es ist genau umgekehrt. Der Welt droht eine Deflation. Und das ist viel gefährlicher als Inflation. Es war aber natürlich, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, es war einer der entscheidenden Gründe dafür, dass wir in so hohem Maße betroffen sind, war, dass in der Tat in bestimmten Teilen der Welt die Menschen über ihren Verhältnissen gelebt haben. Frau Merkel sagt ja, die Welt hat über ihren Verhältnissen gelebt. Das ist einfach unmöglich. Die Welt kann nicht über ihren Verhältnissen leben. Die Welt hat eben nur ihre Verhältnisse. Sie kann sich nichts vom Mars borgen und nichts vom Mond und nicht von der Venus. Also die Welt hat nur ihre Verhältnisse. Gut, legen wir das mal beiseite. Sie wollte offenbar sagen, ein Teil der Welt hat über seine Verhältnisse gelebt. Auch das ist nicht ganz richtig. Einige haben versucht, über ihre Verhältnisse zu leben. Aber zum über die Verhältnisse leben der einen gehört immer das unter die Verhältnisse leben der anderen, das unter den Verhältnissen leben der anderen. Es kann niemand über seinen Verhältnissen leben, wenn andere nicht unter ihren Verhältnissen leben. Und oft ist es in der Ökonomie so, dass diejenigen, die unter ihren Verhältnissen leben, mit Gewalt, die den Gürtel enger schnallen, dass die anderen dazu sozusagen zwingen, über ihren Verhältnissen zu leben. Das ist wichtig zu unterscheiden. Erst wenn wir das begreifen, begreifen wir nämlich, was die deutsche Wirtschaftspolitik falsch gemacht hat und wir begreifen, was sie zukünftig anders machen muss und dass sie nicht so weitermachen kann wie bisher. Auch das wird ja in der Öffentlichkeit überhaupt nicht diskutiert. Es war also nicht das, es war schon über die Verhältnisse leben. Natürlich haben die Amerikaner über ihre Verhältnisse gelebt. Natürlich, die Sparquote der amerikanischen Haushalte ist im Durchschnitt heute null. Aber das war natürlich auch angetrieben von diesem Finanzmarktkapitalismus. Die Leute haben sich reich gefühlt durch hohe Aktienkurse, die Leute haben sich reich gefühlt durch hohe Hauspreise und deswegen haben sie ihre Ersparnisse auf Null gefahren. Und sie haben, und auch das muss man ganz klar sagen, ist vielleicht für mich nicht eine entscheidende Ursache der Krise, aber es ist eine Mitursache, sie waren natürlich nicht in einem Maße am Fortschritt der Wirtschaft beteiligt, wie das eigentlich hätte sein müssen. Auch in den USA, noch weniger als bei uns, aber auch dort gab es in den letzten 10, 15 Jahren ein massives Zurückbleiben der mittleren Einkommen gegenüber den extrem hohen Einkommen und natürlich gegenüber den Gewinneinkommen. Die amerikanische Finanzwirtschaft hat im vorletzten Jahr 40% der gesamten Gewinne der amerikanischen Wirtschaft generiert sozusagen. Aber sie hat sie ja nicht generiert. Inzwischen wissen wir ja, dass es Illusion war. Es war eine Illusionsgeneration von Gewinnen. 10 Jahre vorher war das noch nur 8%, etwas in dieser Größenordnung. Das heißt, wir haben eine dramatische Zunahme der Gewinne und jetzt haben wir eine dramatische Abnahme der Gewinne. Das, was wir jetzt erleben, ist sozusagen die Normalisierung, weil es eben keine wirklichen Gewinne waren. Es war ja nur die Illusion eines Gewinns wegen dieser Nullsummenspiele. Wir waren alle im Casino und haben eine Zeit lang gewonnen. Aber auf Dauer kann man eben im Casino nicht gewinnen. Auf Dauer gewinnt immer die Bank. Und auf Dauer verliert immer der Spieler. Das ist wichtig zu sehen. Und es ist wichtig zu sehen, was auch nicht ganz deutlich wird in der öffentlichen Diskussion, dass es eben nicht nur, ich habe das schon mehrfach angedeutet, dass es nicht nur das Spielen mit diesen amerikanischen Hauspreisen war. Es war ein Spielen in ganz vielen Bereichen. Und auch das wird von der Politik heute überhaupt nicht angesprochen. Es war eben, ich sagte schon, es war Spielen mit Aktien, es war Spielen mit Firmen, diese Private Equity, die Heuschrecken, haben mit Firmen gespielt, es war Spielen mit Rohstoffen, es war Spielen mit Währungen. Dieses alles hat sich zu einer gewaltigen Pyramide aufgebaut, einer durch Verschuldung finanzierten Pyramide, und jedes einzelne dieser Bausteine der Pyramide war in sich brüchig. Und er musste früher oder später zusammenbrechen, jedes einzelne dieser Bausteine. Und das Einzige, was die Subprime-Krise, die sogenannte Subprime-Krise der USA ausgelöst oder gemacht hat, oder das Besondere an ihr war, dass sie der erste dieser Bausteine war, der zusammenbrach. Aber sie hätten früher oder später alle zusammenbrechen müssen. Man kann eben nicht, ich sagte schon, man kann nicht eine kleine Wirtschaft wie Island vollwerfen mit Geld und die Leute in Island sozusagen dazu zwingen, sich im Ausland zu verschulden. zu glauben, dass das funktionieren kann. Nicht? Man hat die japanischen Hausfrauen, es gab dieses berühmte Beispiel, dass japanische Hausfrauen sich morgens an ihren Bildschirm setzen und Geld nach Island transferieren, weil sie dort 15% Zinsen versprochen bekommen, während sie in Japan eben nur 0% Zinsen bekommen oder 1% Zinsen bekommen. Nur die Frage, woher Island diese 15% Zinsen auf Dauer nehmen sollte, die hat keiner gestellt. Und gleichzeitig sind die Menschen in Island, haben sich im Ausland verschuldet, weil sie geglaubt haben, dort müssen sie nichts für ihre Schulden bezahlen. In Japan eben wieder oder in der Schweiz. Aber auch das war eine Illusion, weil ihre Währung das natürlich niemals durchhalten konnte. Die Währung wertete sich auf, was gut aussieht für eine Zeit, und musste irgendwann zusammenbrechen. Insofern müssen wir das im Zusammenhang sehen. Dieses große Casino ist zusammengebrochen und es muss jedes einzelne Teil dieser Casinos muss jetzt repariert werden. Jedes einzelne Teil dieses Casinos muss, repariert habe ich gesagt, das war ein Irrtum. Geschlossen werden. Jedes einzelne dieser Casinos muss geschlossen werden. Es ist richtig, ich weiß, muss ich sagen, dass man natürlich auch die Tobin-Tax einführen muss. Aber es reicht nicht aus. Es ist zu wenig. Sand ins Gestrübe zu streuen ist richtig, aber es reicht bei weitem nicht aus. Warum reicht es nicht aus? Weil eben die Gewinnmargen, die Scheingewinnmargen, man muss jetzt immer sagen, die Scheingewinnmargen, nicht die Gewinnmargen, sondern die Scheingewinnmargen in diesen Märkten waren viel zu groß, als dass man mit einer kleinen Steuer diese Spekulation hätte beseitigen können. Und der Punkt ist eben, und darauf müssen wir beharren, der Punkt ist eben, wenn es richtig ist, was ich sage, dass es Casino war, dass es unproduktiv war, dann brauchen wir es auch für nichts. Man braucht es nicht. Wer wirklich spielen will, soll in ein echtes Spielcasino gehen. Aber dafür wird ihm niemand Geld leihen, weil jeder weiß, dass er da nichts rauskriegen kann. Auf Dauer jedenfalls. Einmal, ein Abend, aber dann ist vorbei. Dafür wird ihm niemand Geld leihen. Es ist schon schlimm genug, wenn Leute ihr eigenes Geld dort verspielen. Aber wir müssen diese Casinos für die Masse der Akteure einfach schließen. Wir müssen sie einfach schließen. Was aber ist jetzt passiert? Nun ist diese Pyramide zusammengebrochen. Die Pyramide ist zusammengebrochen und sie führt eben ein schreckliches Eigenleben. Auch das ist bisher nicht vollkommen verstanden. Warum führt sie ein Eigenleben? Weil eine Schuldenpyramide, die zusammenbricht, in Englisch sagt man eine Debt Deflation, setzt eine Schuldendeflation in Gang. Schuldendeflation heißt, alle Menschen, die da spekuliert haben in diesem Casino, sind jetzt plötzlich mit wahnsinnig überhöhten Schulden konfrontiert. Sie sind mit wahnsinnig überhöhten Schulden konfrontiert, weil natürlich ihr Spiel ja nicht aufgegangen ist. Ihr Aktienkurs ist viel niedriger, als sie erwartet hatten. Der Ölpreis ist viel niedriger, als sie erwartet hatten. Oder der Wechselkurs ist viel stärker gesunken, als sie erwartet hatten in der Währung, mit der sie spekuliert haben. All das bedeutet, dass sie sich einem riesigen Schuldenberg gegenübersehen. Und was tut man, wenn man sich einem riesigen Schuldenberg gegenüberseht? Nun, man muss handeln, weil die Bank einen sonst für bankrott erklärt. Und was tut man? Man verkauft wieder Vermögenswerte. Das ist das, was die Leute machen, was die großen institutionellen Anleger machen. Nur wenn man Vermögenswerte verkauft, was bedeutet das? Dass der Nächste, der Nachbar, auch in die Schuldendeflation gerät. Denn dem seine Vermögenswerte sinken dann plötzlich auch im Preis. Alle Vermögenswerte sinken im Preis. Und diese Schuldendeflation geht unaufhaltsam, bis es überhaupt keine Vermögenswerte mehr gibt. Das kann man natürlich nicht zulassen. Man kann es nicht zulassen. Und was muss man deswegen tun? Und das ist der einzige Ausweg, den es gibt aus dieser Situation. Nun, man braucht eine Schuldeninflation. Ich sollte das nicht sagen. Irgendwo sitzt Harald Schumer, mit dem ich vorhin schon diskutiert habe. Über diese Frage. Ich sollte es nicht Schuldeninflation nennen, denn das gibt wieder so Assoziationen an Inflation. Es hat mit Inflation im normalen Sinne nichts zu tun. Was wir brauchen, ist Schulden des Staates, die sozusagen ein Gegengewicht bilden gegen die Entschuldung der Privaten, damit die Vermögenspreise, die Vermögenswerte irgendwann stabilisiert werden können. Denn wenn sie ins Bodenlose sinken, sind wir am Ende alle bodenlos. Es gibt keinen Selbststabilisierungsmechanismus. Es muss der Staat dagegenhalten. Und deswegen sollten wir uns darüber jetzt nicht aufregen. Wenn Sie mich fragen, dann haben wir in Deutschland noch viel zu wenig getan. Wir hätten viel mehr tun sollen, wir hätten aggressiver die staatlichen Schulden, ich sage das ganz klar und bewusst hier, die staatlichen Schulden erhöhen müssen, um diesen Prozess früher zu stoppen. Denn wir wissen nicht, wann er jetzt stoppt. Das, was wir bisher getan haben, ging halbwegs in die richtige Richtung, aber es war viel zu wenig. Es ist aber auch eine Chance für den Staat. Weil er das sowieso tun muss, kann er wirklich sehr viel Vernünftiges damit tun. Und wenn er jetzt die Menschen unterstützt, denen er in den letzten Jahren das Geld abgenommen hat, die er gedeckelt hat, weil er konsolidieren wollte, dann wäre das ja ein Schritt in die richtige Richtung. Und machen wir uns nichts vor, mit Generationen und so hat es auch nichts zu tun. Mit Generationen hat es schon deswegen nichts zu tun, weil es unabänderlich ist. Wenn der Staat das nicht tut, werden die zukünftigen Generationen viel weniger haben, weil ihre Vermögenswerte in sich in nichts auflösen. Also wir müssen dagegenhalten. Wir haben überhaupt keine Alternative, als dagegen zu halten. Aber man muss es an den richtigen Stellen tun. Es macht keinen Sinn, jetzt eine Autofirma hier und eine andere dort zu fördern. Ich sage immer, es gibt eine einfache Regel für das, was der Staat tun muss. Er muss das tun, was er kann. Und was kann er? Nun, er kann öffentliche Infrastruktur aufbauen, er kann öffentliche Investitionen machen und er kann die Menschen entlasten, die es wirklich brauchen. Und das sollte er tun. Und das sind in Deutschland nicht die Steuerzahler, sondern das sind die Hartz-IV-Empfänger, das sind diejenigen, die in den letzten Jahren unter dieser Politik der rot-grünen und Nachfolgeregierung massiv gelitten haben. Diese Menschen. Die sollte er entlasten, weil man dort sicher sein kann, dass sie das Geld wieder ausgeben. Und das ist der einzige Zweck dessen, was man jetzt tut. Das Geld muss wieder ausgegeben werden. Man kann auch sagen, man kann jetzt der Staat die Weichen in eine ökologisch vernünftige Richtung stellen. Auch das stimmt. Der Staat kann jetzt ganz vieles tun. Er muss die Weichen stellen, er muss aber sich kompetent fühlen in den Bereichen, wo er das tut. Und in der Tat, es wird auch mit Strukturwandel verbunden sein. Aber es ist nicht alles nur Strukturwandel. Wir müssen jetzt diese Wirtschaft auch wieder dieser Wirtschaft auf die Füße helfen und gleichzeitig eine Vision dafür haben, wie der Strukturwandel ablaufen kann. Was wir insgesamt brauchen, ist eine vollkommene Änderung der Wirtschaftspolitik und insbesondere in Deutschland. Warum insbesondere in Deutschland? Nun, ich hatte es schon angedeutet, weil wir in Deutschland eine Wirtschaftspolitik gemacht haben, die sich jetzt als das Falscheste erweist, was man überhaupt tun konnte. Wir haben nämlich seit 20 Jahren Standortwettbewerb gemacht. Wir haben Wettkampf der Nationen gemacht in der Ökonomie. Wir haben nichts anderes gewusst, als dauernd den Gürtel enger zu schnallen und andere in die Enge zu treiben. Und das ist in der Tat passiert. Dass heute so viele osteuropäische Länder gefährdet sind, dass selbst der Euro gefährdet ist, selbst in der Eurozone viele Länder gefährdet sind, Länder als solche gefährdet sind vom Bankrott. Das hat ganz viel damit zu tun, dass die Deutschen geglaubt haben, Mitte der 90er Jahre anfangend, sie müssten den Gürtel jetzt enger schnallen und so eng schnallen, dass die anderen alle keine Chance mehr haben auf dem Weltmarkt. Das kann nicht funktionieren. Es hat noch niemals funktioniert und es kann nicht funktionieren, weil die anderen dann Schulden auftürmen. Sie haben jetzt Schulden aufgetürmt gegenüber uns und sie können sie nicht zurückbezahlen. Und wenn wir ihnen nicht den Weg eröffnen, sie zurückzubezahlen, nämlich durch genau die umgekehrte Politik, dass wir jetzt mehr Löhne bezahlen, dass wir mehr ausgeben im Innern, wenn wir es ihnen nicht erlauben, das zurückzubezahlen, nun, dann müssen wir es ihnen schenken. Dann müssen wir ihnen diese Schulden erlassen. Das ist übrigens auch bei den Entwicklungsländern der einzig vernünftige Weg. Statt Schulden einzutreiben, erlässt man den Entwicklungsländern die Schulden. Warum erlässt man den Entwicklungsländern die Schulden? Nun, im eigenen Interesse, wenn man noch halbwegs klar denken kann. Weil man ja gar nicht will, dass die Entwicklungsländer die Märkte erobern, die man selbst mühsam vorher erobert hat. Oder man lässt sie diese Märkte erobern. Aber das muss man dann auch tun. Und dann muss man sich selbst zurückziehen. Und dann muss man seine Wirtschaftspolitik ändern. Und dann muss man sich überlegen, was kann man in Deutschland tun, damit die Menschen in Deutschland Beschäftigung finden, ohne dass wir dauernd irgendwen in der Welt in die Ecke drängen. Das, Das ist die zentrale Aufgabe, vor der Deutschland steht. Wir müssen eine völlig neue Konzeption der Wirtschaftspolitik entwickeln. Wir müssen uns auf uns selbst besinnen. Wir müssen merken, dass wir nicht eine Insel sind in dieser Welt, dass es noch andere Länder gibt, dass man Rücksicht auf andere Länder nehmen muss, dass man mit diesen Ländern kooperieren muss. Das alles muss Deutschland wieder lernen. Es muss es wieder lernen. Denn wir haben in den letzten 10 Jahren nichts davon gemacht und wir haben es überhaupt nicht begriffen. Insofern ist die Krise eine Chance. Die Krise eine Chance zum Lernen. Aber wir müssen es auch wirklich wollen. Und ich habe nicht den Eindruck, wenn ich mir anschaue, wie die deutsche Politik auf diese Krise reagiert, dass sie es wirklich will. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir so viele Menschen an einem solchen Abend hier zusammenkommen, weil man viel mehr Druck auf die deutsche Politik ausüben muss, um zu lernen, was zu tun ist. Um zu lernen, und ich wiederhole es, dass man jedes einzelne dieser Casinos jetzt sich genau anschauen muss und es im Zweifel schließen muss. Dass man nicht mehr zulässt, dass mit Rohstoffen spekuliert wird. Und wenn mit Rohstoffen spekuliert wird, dann müssen die Staaten sich zusammentun und dagegenhalten und das Risiko so hoch machen für die Spekulanten, dass es nicht mehr lohnt. Man muss verhindern, dass mit Währungen spekuliert wird. Man muss das Casino mit Währung glatt schließen. Wir haben es in Euroland geschlossen, wir haben trotzdem viele Fehler gemacht, aber man muss es schließen. Man muss den Menschen in Osteuropa und auch im Euroland eine Chance geben, aus der Situation, aus dieser Schuldenfalle, in der sie drinstecken, wieder herauszukommen. Deswegen ist zum Beispiel die Euro-Anleihe, die da diskutiert wird, ist das normalste von allen Mitteln, das man sich denken kann. Wer hat sie blockiert? Deutschland. Herr Steinbrück hat gesagt, er kann das dem deutschen Steuerzahler nicht zumuten, dass er mehr bezahlt für eine Anleihe, wenn wir eine Euro-Anleihe machen. Erstens ist es falsch, ist ökonomisch falsch. Warum ist ökonomisch falsch? Weil die Euro-Anleihe nicht mehr kosten würde als eine Bundesanleihe, denn die ist genauso sicher wie eine Bundesanleihe. Und zweitens ist es auch die falsche Einsicht in die Zusammenhänge. Denn diese Länder sind nicht aus eigener Dummheit oder aus eigenem Verschulden in diese Situation geraten, sondern sind mindestens genauso stark von Deutschland in diese Situation gedrängt worden. Und deswegen kann man sie heute nicht hängen lassen. Das gilt außerhalb des Euro-Raumes, gilt auch innerhalb des Euro-Raumes. Es gilt auch für die Entwicklungsländer. Es ist ein Skandal ohnegleichen, dass heute die Finanzmärkte, diese wunderbaren Finanzmärkte, viele Entwicklungsländer in eine auswegslose Situation gedrängt haben, sobald diese Situation da ist und sich zeigt, sagen, oh, du musst jetzt aber einen hohen Risikoaufschlag bezahlen. Nicht, du kriegst von uns kein Geld mehr, wenn du keinen Risikoaufschlag bezahlst. Das ist ein Skandal. Wodurch ist das gerechtfertigt? Haben diese Länder alles falsch gemacht? Nein, sie haben wenig falsch gemacht. Nur die internationale Gemeinschaft hat ihnen kein internationales Finanzsystem geboten, bei dem sie eine Chance gehabt hätten, nicht in eine Schuldenfalle zu geraten. Und wenn man das begreifen würde, dann würde man zum Beispiel als deutscher Finanzminister oder auch als europäischer Kommissar oder wer auch immer, dann würde man sich hinstellen und sagen, warum machen wir nicht mal etwas ganz Außergewöhnliches? Wir nehmen den Märkten die Chance, jetzt diese Länder wieder abzukassieren, die selbst durch das Versagen der Märkte in diese Situation geraten sind. Wir geben einen globalen Bond heraus, nicht nur einen Euro-Bond, sondern wir geben einen globalen Bond raus und geben jedem Land das Recht, ohne Konditionen des Internationalen Währungsfonds oder Ähnliches aus diesem Bond Geld zu beziehen und damit aus ihrer Schuldenfalle herauszukommen. Das wäre eine Idee, die wirklich zeigen würde, dass wir begriffen haben, was es ist. Nämlich eine globale Krise, eine Krise der globalen Governance, sagt man in Englisch. Eine Krise des globalen Denkens über Globalisierung und des Handelns der Regierung in dieser globalisierten Wirtschaft. Wenn wir das nicht hinkriegen, fürchte ich, werden wir scheitern. Und dann werden wir auf eines zurückgeworfen werden, was in meinen Augen die größte Gefahr ist. Die größte wirtschaftliche Gefahr ist eindeutig Deflation. Die Gefahr ist, dass alle Länder jetzt anfangen, wieder Wettkampf der Nationen zu machen, dass überall die Löhne unter Druck kommen und wir dann, und im Prinzip genau wie 1929, 30, uns gegenseitig versuchen auszustechen, weil wir uns nicht vorstellen können, dass es außerhalb dieses Wettkampfs der Nationen ein vernünftiges wirtschaftspolitisches Konzept gibt. Und die zweite Gefahr muss ich dann nicht beschreiben. Das ist nämlich auch die Gefahr, die es nach der großen Depression gegeben hat, nämlich dass wir Desintegration in dieser Welt bekommen. Dass die Welt sich desintegriert und wir zurückgeworfen werden auf nationale und nationalistische Lösungen. Vielen Dank.